ARD.
Da war ich auf einer WG-Party eingeladen und kannte auch gar nicht so viele Leute. Und bei den Jungs war das halt am Ende so, dass sie sich irgendwie alle in den Armen lagen. Ist natürlich auch Alkohol geflossen, aber trotzdem, die lagen sich irgendwie am Ende des Abends alle in den Armen. Und dann hieß es irgendwie bester Mann. Und dann dachte ich mir, wie cool das eigentlich ist. Aber gefühlt passiert das mir mit anderen Frauen nie so.
Trunkene Umarmung statt vorsichtiges Abchecken, das wünscht sich Svenja mit anderen Frauen. Heute geht's um Komplizinnenschaft.
Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Von RBB Kultur.
Wenn man mit Frauen freundlich sein könnte, was für ein Vergnügen. Das hat Schriftstellerin Virginia Woolf einst gesagt. Oder hier Madeleine Albright, ehemalige US-Außenministerin.
Just remember, there's a special place in hell for women who don't help each other.
Es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die sich nicht gegenseitig helfen, hat sie da gesagt. Albright machte diese Bemerkung auf einem Wahlkampf-Event 2016 für Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton damals, die bei den jungen weiblichen Wählerinnen hinter ihrem Rivalen Bernie Sanders zurücklag.
Und damit herzlich willkommen, liebe AlltagsfeministInnen. Es geht heute um BFFs, um Schwesternschaft, um Besties, Frauenbündnisse, Busenfreundinnen, Sisters in Crime, Komplizinnen, das Rudel. Also warum es uns das Patriarchat damit schwer macht, wie es klappt und was für ein Potenzial in Frauen-Flinter-Freundinnenschaften steckt.
Ja, hast ja gerade so viele Sachen aufgezählt, diese Bezeichnung BFFs, ne, Best Friends Forever und so. Und das Rudel, hast du so ein Rudel?
Ja, und es ist, Achtung, jetzt ist es ein bisschen kitschig, das ist wirklich die Kraftquelle meiner Arbeit.
Oh.
Das ist meine Zwillingsschwester und meine Freundinnen, die, du weißt ja, wir wohnen in einer Fürsorgegemeinschaft, die zum Teil mit mir wohnen oder in unmittelbarer Nähe. Und das ist meine geheime Superkraft.
Das kann ich total nachvollziehen. Also ich habe auch so eine Freundinnen-Clique. Im harten Kern sind das so 5, 6 Frauen. Wir tauschen uns regelmäßig aus und unterstützen uns gegenseitig. Und wir haben auch manchmal schon drüber gesprochen, im Alter müssten wir eigentlich alle zusammen in eine Alters-WG ziehen.
Warum im Alter?
Ja, ja, na gut, jetzt mit Kindern und Jobs und alle auseinander und so. Aber ich kenne das auch mit Männern. Ich habe zum Beispiel eine überwiegend männliche Sport-Clique. Und da kann ich dann auch bei dem andocken, was zu Beginn Svenja gesagt hat. Da geht's eher so schneller mit der Bierseligkeit, ist dafür aber meinem Empfinden nach oft auch oberflächlicher. Deswegen frage ich mich, haben Frauenfreundschaften einfach eine andere Qualität auch?
Wir haben ja hier schon ganz oft drüber gesprochen, dass Mädchen und Jungen sehr unterschiedliche Gefühle erlaubt sind. Also, dass man Mädchen sagt, sei empathisch, und Empathie und Gefühlsnähe, die Mädchen eher beigebracht wird, sind natürlich tolle Fähigkeiten für die Tiefe einer Begegnung. Und ich würde sagen wollen, ja, aber ich mag auch nicht pauschalisieren.
Und hältst du Mann-Frau-Freundschaften für möglich?
Aus persönlicher Erfahrung unbedingt, aber ich habe mal geguckt, Männer haben zu 90 und Frauen zu 80% gleichgeschlechtliche Freundschaften. Und doch, ich halte das absolut für nötig. Nicht nur möglich, sondern eben auch nötig, weil ich glaube, dass es das braucht und dass es uns auch hilft, über diese Klischees hinwegzukommen.
Und aus der Bubble raus.
Genau.
Ne? Dann kommen wir mal zu Svenja, also unserem heutigen Coaching-Fall. Svenja ist Podcast-Fan von uns und sie ist Alltagsfeministin und sie hat uns deshalb geschrieben an alltagsfeministinnen@rbb-online.de. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass es mir schwerfällt, neue Freundschaften vor allem zu Frauen aufzubauen und diese auch länger aufrechtzuerhalten. Ich fühle mich gerade gegenüber neuen und unbekannten Frauen oft unsicher, was ich sagen soll und wie ich mich geben soll. Ich vergleiche mich da oft und spüre schnell sowas wie Neid oder Konkurrenz. Und das Gefühl habe ich gegenüber Männern gar nicht. Da bin ich total locker. Was müssen wir außer dieser E-Mail noch über Svenja wissen?
Ja, sie ist 31, sie lebt im Ruhrgebiet und arbeitet in der Personalabteilung eines Industrieunternehmens und sie wirkt direkt ganz offen und nahbar auf mich und sie macht gern Sport.
Zum Beispiel, wo ich mich halt oft aufhalte, ist einfach beim Sport. Also ich gehe ins Fitnessstudio und das nervt mich eigentlich aktuell am meisten, weil da sind echt auch Mädels, die ich rein vom ersten Eindruck total sympathisch finde und was bestimmt auch passen würde, weil ich bin echt 4, 5 Mal die Woche da und die sind auch immer zu den gleichen Uhrzeiten da. Aber trotzdem ist es dann irgendwie so, dass jeder sein eigenes Ding macht. Man grüßt sich nicht mal, obwohl man sich gefühlt jeden Morgen oder jedes Wochenende da sieht. Und das wäre vielleicht auch so eine Frage für heute, wie ich da mal die Initiative ergreifen kann. Also das klingt total einfach eigentlich. Ich könnte ja einfach hingehen und mal oder starten irgendwie mit anlächeln oder mal grüßen oder so. Aber das würde ich gerne zukünftig irgendwie anders machen.
Gucken wir uns die Situation mal an. Beschreib mir mal, wie diese Situation so aussieht, so typischerweise. Nehmen wir uns mal richtig mit ins Fitnessstudio.
Ich gehe da halt hin und dann gehe ich meistens als erstes in die Umkleide, um meine Sachen da einzuschließen. Und da ist zum Beispiel dann schon so der erste Begegnungspunkt dann beim Umziehen, dass ich dann da Mädels sehe, die ich echt oft sehe und keiner grüßt sich. Also das ist nicht nur, dass ich die anderen nicht grüße, die anderen grüßen mich auch nicht, aber die anderen grüßen sich untereinander auch nicht. Und dann gehe ich auf die Trainingsfläche und mache zum Beispiel was an Geräten oder im Freihantelbereich oder so. Und oft kommt es dann auch dazu, dass die Geräte schon besetzt sind und man dann da hingehen muss und fragen muss, wie lange machst du noch, wann kann ich an das Gerät? Und da merke ich zum Beispiel auch intuitiv, dass ich lieber zu einem Typen gehe und den frage, wie lange er noch macht, als zu einer Frau, weil es mir irgendwie unangenehm ist. Ich kann gerade gar nicht festmachen, woran es liegt.
Spulen wir mal auf ganz langsam die Situation. Mhm. Wir haben so zwei Geräte. Etwa gleich. An einem sitzt ein Typ, an dem anderen eine Frau.
Ja.
Wenn du jetzt mal in Richtung Frau schaust, was würde passieren, wenn oder was hätte ich zurück?
Also, wenn ich jetzt genau auf die gucke, die guckt halt immer schon so für mich uninteressiert oder abweisend. Mhm. Also so einen griesgrämigen Gesichtsausdruck, dass ich mich gar nicht traue, sie anzusprechen, aus Angst davor, irgendwie eine blöde Antwort zu kriegen.
Es ist Angst vor einer blöden Antwort.
Ja. Oder? Wenn ich dann frage, wie lange bist du noch an dem Gerät, das dann irgendwie kommt, ja, bin ich erstmal noch dran. Ja, von einer blöden Antwort oder auch so ein bisschen Ablehnung dann.
Also die Situation im Fitnessstudio wirkt ja wirklich erstmal total Pillepalle. Soll sich Svenja nicht so anstellen, sage ich mal. Das sagt sie ja selber, ist ja eigentlich gar nicht so schwierig. Warum sind solche Alltagssituationen, wie sie Svenja gerade beschrieben hat, spannend, um sie sich nochmal so in Zeitlupe oder unter Mikroskop anzugucken?
Ja, weil wir so viel über uns rausfinden können und wie das Patriarchat vor allem auf Gefühlsebene oft ganz unbewusst wirkt. Und was wir da rausfinden, sie beschreibt zum Beispiel den ersten Eindruck als sympathisch. Und doch macht dann jede ihr Ding. Da wird ein Muster erkennbar, also dieses Vereinzelungsprinzip versus Verschwesterung oder der Möglichkeit und dem Wunsch. Oder diese Interpretation dieses weiblichen Blicks als griesgrämig, also Angst vor einer blöden Antwort, sagt sie im Grunde, Angst vor Ablehnung. Mhm. Also da wie so Makro-Mikro-Perspektive angucken, so wie wir es hier im Podcast auch machen. Wir haben den Einzelfall, blenden dann raus und sehen, oh, da ist ja noch viel mehr dahinter. Mhm.
Aber gut, an der Stelle könnte man jetzt sagen, ja, vielleicht ist es ja gar nicht das Patriarchat, sondern Typsache. Also vielleicht ist Svenja eher introvertiert.
Nein, weil die anderen Frauen es genauso machen, sie beschreibt es, und bei ihrem Freund, wieder jetzt herangezoomt sozusagen im Einzelfall, beobachtet Svenja genau das Gegenteil. Der hat schon nach wenigen Wochen feste Gym-Buddies.
Ja, und Buddies oder eben Freundschaften, richtige Freundschaften sind ja wichtig. Ich meine, das ist keine Überraschung, aber sie sind sogar gesund. Also Freundschaften sind gesund. Die Psychologin Ulrike Scheuermann, die hat über 20 Jahre verschiedene Studien ausgewertet und kommt zu dem Schluss, Freunde machen gesund, so heißt ihr Buch.
Schön.
Ja. Und Zitat von ihrer Website, die beiden wichtigsten Faktoren für Gesundheit und ein langes Leben sind soziale Faktoren. Erstens die soziale Integration, also das Eingebundensein in eine Gemeinschaft, sowie zweitens, fast gleich auf, nahe, stabile und unterstützende Kontakte. Erst danach kommt anderes, was uns gesund hält, etwa wie nicht bzw. wenig rauchen, wenig Alkohol, Grippeimpfung, Sport, Bewegung, kein Übergewicht, saubere Luft. Also Svenja könnte mit Gym-Freundinnen gleich doppelt was für ihre Gesundheit tun eigentlich, ne?
Ja, und Freundschaften zu pflegen kostet natürlich auch Zeit. Es braucht ca. 40 bis 60 Stunden gemeinsam verbrachte Zeit für eine lockere Freundschaft. Ab 200 Stunden wird die Freundschaft dann enger. Quelle Quarks. Können wir euch verlinken in den Shownotes. Zeit, Achtung, die viele Frauen nicht haben, haben wir auch schon oft gesprochen. Mhm. Ich will aus der eigenen Erfahrung erzählen, wenn ich nicht mit meiner Kraftquelle, meiner Clique, meinen Freundinnen zusammenleben würde, es wäre nicht so lebbar, wie ich es zwischen Tür und Angel oft auf Toilette und auf dem Weg zur Arbeit erlebe. Dieses kurz beieinander einchecken, das ist ja sonst Zeit, die man oft nicht findet. Ja,
ihr müsst euch halt nicht erst verabreden, weil ihr lebt zusammen. Eben. So, ne? Und sonst muss man wieder einen Termin, das ist ja gar keine Verabredung mit einem Freund, das ist ja ein Termin, das ist ja ein Timeslot, den man heutzutage ausmacht. Ne? Man spricht ja gerade sogar, wenn es um Freizeit geht, vom Gender-Leisure-Gap, also davon, wie ungleich Freizeit zwischen den Geschlechtern verteilt ist. Frauen, besonders erwerbsarbeitende Mütter, haben im Durchschnitt weniger Freizeit als Männer. Überrascht ja kaum, ne? Und das liegt natürlich auch an der ungleich verteilten Care-Arbeit, die wir so oft besprechen. Theresa Bücker zum Beispiel schreibt, FreizeitforscherInnen haben nachgewiesen, dass Töchter vor allem von ihren Müttern lernen, wie sie freie Zeit verbringen. Wer sich also für die eigenen Töchter wünscht, dass sie es als erwachsene Frauen für selbstverständlich halten, Pausen zu machen und Zeit für sich selbst zu haben, sollte ihnen das unbedingt vorleben. Was heißt das für Frauenfreundschaften?
Also gemeinsam nichts tun. So diese so eine Löwinnen habe ich so vor Augen,
die so in der Savanne
Baum
chillen.
Hängen, genau. Mhm. Sich gegenseitig auch Freizeit durch gegenseitige Unterstützung ermöglichen. Mhm. Wichtiger Punkt. Ja, ich denke, dass durch dieses Vorleben, wie du gerade gesagt hast mit der Theresa Bücker, dass das gemeinsame Vorleben das verstärken könnte. Mhm. Also wenn eine Gruppe von Frauen gemeinsam Pause macht, umgeben von anderen Menschen, nicht nur Kindern, die das sehen, hat das sicher für viele einen Aha-Effekt.
Bei Svenja ist es aber ja nicht Zeitmangel, der sie abhält, habe ich jetzt den Eindruck, sondern eher die Angst vor einem blöden Spruch oder auch vor Ablehnung.
Und du sagst es gerade so wunderbar, ich habe gar keine Lust auf Ablehnung. Ich habe Sorge, abgelehnt zu werden. Und jetzt will ich dich mal doch fragen, wo rührt diese Sorge her?
Wahrscheinlich irgendwie auch so von, also ich hatte so eine beste Grundschulfreundin und mit der habe ich immer alles zusammen gemacht und dann ist die Freundschaft zerbrochen nach sehr, sehr langer Zeit. Vielleicht ist das irgendwie noch so eine, also zumindest fällt mir das jetzt gerade ein, wenn ich drüber nachdenke, dass das vielleicht noch so eine Wunde ist, die ich dann da wieder aufreiße.
Die eine oder andere auch schlechte Erfahrungen gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Kontakt. Ja. Ja, das war halt meine beste Freundin seit Kindergartentagen und auch in der Grundschule und wir haben immer alles zusammen gemacht. Die hat auch direkt um die Ecke bei mir gewohnt. Und dann irgendwann wollte sie gar nichts mehr mit mir machen und hat dann auch quasi gesagt, dass sie jetzt eine neue beste Freundin hat.
Kann ich so viel besser verstehen, was dich so zurückhält. Ah ja, ich hab meine Geschichte.
Ja.
Mädchen- und Frauenfreundschaften.
Und das merke ich eben jetzt auch in heutigen Freundschaften, dass ich mich einfach auch vom Vertrauen her erstmal so ein bisschen zurückhalte und auch sehr unsicher in neuen Frauenfreundschaften bin und erstmal nicht alles erzähle und nicht alles von mir preisgebe und dem Gegenüber erstmal nicht komplett vertraue und sehr, sehr viel zuhöre auch und selber erstmal warte, bevor ich irgendwie über meine Themen oder das, was mich gerade beschäftigt, spreche.
Hier hören wir richtig auch die Rührung von Svenja in ihrer Stimme. Das war ihre Schwester, die sie da verloren hat. Ein traumatisches Erlebnis. Die waren immer zusammen, sagt sie, haben in unmittelbarer Nähe voneinander gewohnt.
Aber es war so eine richtig, richtig dicke Kinderfreundschaft.
Genau, und wie wir es labeln, also das ist ja fast egal, im Empfinden hat sie da eine zutiefst traumatische Erfahrung gemacht, im Verlust einer Person, der sie zutiefst vertraut hat.
Also ich höre da total raus, Svenja wurde zugunsten eines anderen Mädchens ausgebotet. Mhm. Das klingt erstmal vielleicht nach Kinderspielchen von Grundschülerinnen, aber es berührt ja Svenja heute noch sehr. Was steckt denn hinter dem, was man landläufig so als Zickenkrieg oder Stutenbissigkeit oder Bitchfight bezeichnet?
Genau, gerade weil Svenja war ja damals noch ein Kind und auch unter erwachsenen Frauen herrschte dieses Klischee. Und da ist auch was dran. Historisch gesehen wurden Frauen oft als Konkurrentinnen betrachtet, wenn es um tatsächlich knappe Ressourcen wie Bildung, Arbeitsplatz, soziale Anerkennung ging. Also es ist ja tatsächlich so gewesen, dass Frauen gegeneinander antreten mussten, um die Auserwählte zu sein. Da spielt auch dieses ganze, wer ist die Schönste im ganzen Land.
Da muss ich gleich an so einen typischen Jane Austen-Moment denken. Ne? Also diese Jane Austen-Romane, wenn dann Mr. Darcy oder Mr. Bingley mit der Kutsche vorgefahren kommt und diese unverheirateten Schwestern dazu Konkurrentinnen werden, sich an die Gurgel gehen irgendwie.
Frauen wurden durch das Patriarchat gezwungen, den an männliche Erben gebundenen Besitz von Land und Ressourcen zu sichern, indem sie gegeneinander angetreten sind. Das wird ja total sichtbar.
Julia Korbig hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Schwestern. Und darin heißt es, viele Menschen seien der Meinung, dass Solidarität unter Frauen, also Schwesterlichkeit, nicht möglich sei. Zitat, schließlich streiten Frauen immer nur, sind eifersüchtig aufeinander und machen sich gegenseitig das Leben schwer. Warum ist denn dieses, ich nenne es jetzt mal Girl-Hate oder toxische Weiblichkeit zugleich Klischee und aber auch Realität?
Einmal stimmt ja und es wurde uns ansozialisiert. Also das ist die Realität und das Klischee verstärkt aber diese Haltung, die wir auch untereinander von Frauen haben. Also dieses Interpretieren im Fitnessstudio, ah, die gucken alle so griesgrämig, das sagt ja Sven ja auch, dass wir sozusagen davon ausgehen, oder so einen internalisierten frauenfeindlichen Blick auf andere Frauen etabliert haben, ja. Also es ist eine Gleichzeitigkeit von Realität und dem Klischee. Konkurrenz bei Frauen ist Zickenkrieg, während es bei Männern gesunder Ehrgeiz ist. Also wir interpretieren dann auch frauliches, weibliches Verhalten ganz anders.
Und diese Klischees, die werden ja dann auch in Filmen und Serien oft auch reproduziert. Zum Beispiel, es gibt ja diesen Film Bride War, Beste Freundinnen oder Crazy
Beste Ex. Feindinnen.
Beste Feindinnen. Also Bride War, der Bräutekampf sozusagen oder Crazy Ex-Girlfriend. Es gibt ja den Bechdel-Test und der stammt nicht von feministischen Filmkritikerinnen, sondern von der Comic-Autorin Alison Bechdel. Und dieser Test hat nur drei Fragen. Mhm. Erste Frage, kommen in dem Film mindestens zwei Frauen vor, die einen Namen haben? Zweitens, reden sie auch miteinander? Und drittens, reden sie über ein anderes Thema als über einen Mann bzw. Männer generell?
Das ist doch der Knaller, oder? Und viele fallen da durch, König der Löwen und ganz viele Sachen fallen da durch.
Ja, Herr der Ringe kannst du alle ins Klo spülen, Avatar Teil 1 und so. Ne? Also bezogen auf unser Thema bedeutet das ja, auf der Metaebene eigentlich werden Frauenverhältnisse als unabhängig von heterosexuellen Beziehungen gesehen oder nicht.
Mhm.
So.
Und wenn nicht, ist dieser Film aus feministischer Perspektive durchgefallen und im richtigen Leben eben auch. Also es herrscht ja auch dieses Klischee, Frauen treffen sich, um über Männer zu reden und solche Dinge. Ne? Also wichtige Erkenntnis, wir sind Täterinnen und Opfer zugleich.
Dazu hast du mit Svenja ja eine Übung gemacht. Sie sollte ganz ehrlich erzählen, was ihre ersten Eindrücke waren, als sie zum Coaching in deine Praxis gekommen ist. Und zwar ihr Eindruck von dir, Johanna, und von Franziska, unserer Redakteurin, die die Leute ja verkabelt. Hören wir mal rein.
Schau mal, was da für Bewertungen kam.
Dein erster Eindruck war total freundlich und herzlich. Also ich habe mich direkt wohl gefühlt. Und auch irgendwie euer Zusammenspiel untereinander. Und dann dachte ich so, boah, das ist voll schön. Und die haben bestimmt auch so richtig coole Mädelsabende und Spaß zusammen. Und irgendwie sind bestimmt voll gute Freundinnen und können über alles reden. Und dann habe ich das auch so ein bisschen für mich wieder abgestuft. Oh, ich hätte irgendwie auch gerne so jemanden, mit dem ich so ein Projekt wie dieses hier machen kann. Und bei den kritischen Sachen tue ich mich gerade echt schwer, das so face-to-face auszusprechen.
Ja, da lade ich dich mal richtig ein. Das ist jetzt eine richtig schwierige Übung gleich,
das
ne?
ist richtig schwierig. Also zum Beispiel bei Franziska, als sie mir das Headset dran gemacht hat, boah, es tut mir jetzt wirklich leid, ich kann sowas gar nicht, ist mir halt aufgefallen, dass der Nagellack abgeblättert ist, was gar nicht schlimm ist, aber ich habe direkt so gesagt, boah, irgendwie abgeblätterter Nagellack. Also es war einfach so eine Feststellung, aber dann so kritisch.
Mhm.
Also es sind einfach so Sachen, die total automatisch im Kopf dann losgehen. Genau. Und dann habe ich sie ja gedanklich dadurch bei mir so ein bisschen abgewertet.
Du machst echt so krasse Übungen, Johanna, ehrlich. Und geil, wie ehrlich Svenja auch ist. Also ich möchte direkt mit abgeblättertem Nagellack mit ihr ins Fitnessstudio gehen. Nee, aber ich bewerte dann Frauen auch, wenn ich abgeblättert Nagellack sehe, aber ich bewerte sie positiv. Ich denke immer so, ah, wie cool, die hat auch keine Zeit, sich die Fingernägel jeden Tag neu zu lackieren. Mhm. So.
Ja, der erste Eindruck, das ist schon auch so eine Möglichkeit zu sehen, was so für Filter drauf liegen, auch der Bewertung. Ne?
Aber wie war das dann im Coaching nach dieser Übung? Also was hat sich durch Svenjas Erkenntnis gelöst oder geändert?
Sie hat ja interpretiert, dass Franziska und ich richtig gute Freundinnen sind und sie wurde sich darüber auch ihres Mangels bewusst. Also was wünsche ich mir, was sehne ich mich? Und diese Bewertungsspirale, will ich es mal nennen, mit dem Nagellack. Also ich suche im Grunde in einem weiblichen Gegenüber nach dem Fehler.
Die Frage ist ja, wie können wir es als Alltagsfeministinnen jetzt besser machen. Also ich wurde ja in Sachen Schwesterlichkeit sehr vom Yoga inspiriert. Da geht es ja darum, den Ist-Zustand zu akzeptieren und ergebnisoffen durchs Leben zu gehen, ohne sich oder andere zu bewerten. Andererseits habe ich durch meine Mutter die wunderbare Kraft der Komplimente gelernt. Sie war so ein totaler Augenmensch und Modefan. Und wenn sie auf der Straße eine Frau mit einem hübschen Kleid gesehen hat, hat sie gesagt, das sieht aber super aus. Mir war das als Kind natürlich total peinlich. Sie einfach fremde Leute angequatscht hat. Aber die Freude beim Gegenüber versüßt doch den ganzen Tag. Also wie kann Schwesterlichkeit im Alltag noch aussehen?
Ich habe neulich diesen Film gesehen, Smoke, Sauna, Sisterhood, mit meinen Freundinnen natürlich. Fand ich sehr inspirierend. Also Rituale, zum Beispiel ins Hammam zu gehen und diese Intimität, die dann entsteht, das kann sehr inspirierend sein, dann immer Frauen einzustellen als selbstständige, Frauen vorzuziehen im Bewerbungsprozess, bei Frauen zu kaufen, Frauen beteiligen. Ich habe zum Beispiel meine Lektorin des Buchs, habe ich gefragt, ob sie nicht auf das Titelblatt möchte, weil sie mich so krass unterstützt hat. Quellen nennen, wenn wir irgendwo Quellen haben, immer die weiblichen suchen und dann auch benennen,
und
nicht sich
schaffen.
Anzueignen, genau das Wissen der anderen Frau, ohne das jetzt bei der Quelle zu nennen. Das finde ich zum Beispiel ein total feministischer Akt.
Da gehen wir mal zurück ins Coaching. Weil
sich an den Gedanken, an den klugen Gedanken einer Frau freuen, fällt mir gerade noch ein. Wenn im Raum was gesagt wird und du nicht das Gefühl kriegst, so, oh, scheiße, das hätte ich doch jetzt nicht aussagen können, sondern sich einfach an der klugen Aussage einer anderen Frau erfreuen.
Dann gehen wir mal zurück ins Coaching, weil Svenja hat einen Check gemacht, wo lebe ich in meinen Frauenfreundschaften das, was ich mir wünsche.
Also ich habe zum Beispiel auch Freundinnen, mit denen ich echt gerne was mache und unternehme, einfach weil es immer witzig und schön ist. Aber ich merke trotzdem an gewissen Aktionen, dass sie mir manche Sachen nicht richtig gönnen oder mir auch so bewusst in den Rücken fallen. Und da fällt es mir auch schwer, Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, die und die Aktion war jetzt nicht gut oder nicht schön von dir, ich habe mich so und so gefühlt. Also ich bin auch niemand, der dann Sachen kritisch hinterfragt, weil ich dann wieder Angst davor habe, diese Freundschaft zu verlieren, auch wenn sie mir vielleicht nicht 100% gut tut, aber trotzdem ist es ja immer schön und witzig, was mit denen zu machen. Das ist auch noch so ein Thema, glaube ich.
Ja, wie geht das überhaupt? Die Freundin, mit denen es witzig ist, die aber manchmal einen Rücken fallen, wie fühlst du dich da?
Dass alles irgendwie so ein bisschen fake ist, also dass die vielleicht zu nach vorn heraus und zu mir ins Gesicht versuchen, nett und freundlich zu sein, aber ich weiß oder ich spüre ganz genau, dass hinter meinem Rücken halt nicht so gut über mich gesprochen wird. Ja, und dadurch auch irgendwie angespannt und nicht so locker und leicht, dass ich da auch bereit bin, mich zu öffnen. Also wenn ich mich jetzt von außen betrachten würde, würde ich sagen, also selbst wenn ich die jetzt verliere, dass es eigentlich kein großer Verlust ist, weil es eh nur falsch und vorgetäuscht ist, was da irgendwie an Freundschaft ist und dass ich die Zeit, die ich mit denen verbringe, eigentlich eher nutzen sollte, um eine echte Freundschaft mit einer Person aufzubauen.
Ich würde gern mit dir üben, Freundschaft zu brechen. Es ist ja mit dir gebrochen worden. Das heißt, jetzt so selektiv zu sein und selektiv zu werden, wie wäre ein Leben ohne diese falschen Freundinnen?
Also es würde mir nicht schlecht gehen, aber mir wäre wahrscheinlich langweilig. Weil gewisse Events fehlen, wie zum Beispiel Urlaube, Festivals, Feiern. Deswegen wäre es mir schade um diese Erlebnisse, aber nicht um die Person selber.
Möge das Kriterium sein, mit Menschen zu sein, die dich interessieren, bei dir selbst anzufangen, so zu gucken, geht es mir jetzt um diese Person oder um das Event?
Ja.
Wenn wir uns jetzt mal eine Utopie ausmalen, also wenn wir als Alltagsfeministinnen aus diesem Zirkel des Judgens und des Bewertens, wie Svenja es nennt, ja aussteigen würden, was wäre dann gesellschaftlich möglich?
Ich glaube, das hat richtig Sprengpotenzial auch, weil es gibt legendäre Beispiele von Frauenstreiks, zum Beispiel der Streik von migrantischen Arbeiterinnen bei dem Autozulieferer Pierburg, die gegen die Leichtlohngruppe streikten und siegten. Das war 1973 eine Gruppe von Gastarbeiterinnen, die sich zusammengeschlossen hat und dann gesiegt hat. Ja? Mhm. Also es gibt viele Beispiele, in denen so eine vermeintliche, ich meine, hier kommt ja so richtig der Aspekt intersektionaler Feminismus auch durch. Die waren mehrfach diskriminiert und haben sich zusammengeschlossen. Aber auch der Frauenstreik in Island oder die Grüne Welle in Argentinien oder Women's March 2017 in den USA.
Aber gerade beim Women's March, wenn du den anführst, das war ja jetzt ja nicht nur eine harmonische Schwesternschaft. Es gab damals ja auch Bruchlinien zwischen Feministinnen, also Women of Color fühlten sich von den weißen Organisatorinnen an den Rand gedrängt. Es gab da Diskussionen drüber, ob dieser rosa Pussyhat Geschlechterklischees nicht eher bedient, als sie abzuschaffen und so weiter. Also wie finden wir jetzt für feministische Bewegungen und Frauenfreundschaften die Balance zwischen Differenzierung und Kampf für gemeinsame Interessen?
Ich glaube, wir müssen wirklich diese Spaltung unterbinden, indem wir in Anerkennung der Differenzen, also ohne so zu tun, als wären wir alle gleich, als hätten wir alle dieselben Anliegen oder sowas, ja. Aber in Anerkennung dieser Differenz solidarisch sein miteinander und diese Seilschaften zu knüpfen und sich zu verbünden.
Mhm. Da kommen wir jetzt ja mal zum Kern des Anliegens von Svenja. Sie will ja so ein richtiges Mädelsrudel, so ein richtiges Frauenrudel und keine Fake-Freundschaften. Wie habt ihr im Coaching daran gearbeitet?
Ich habe Svenja gebeten, sich einen Zeitstrahl vorzustellen, auch um dieses Selektivsein zu üben. Immer wieder mit der Frage, wen möchte ich bei meinem 33. Geburtstag auf die Party einladen?
Das Jahr 2027. Du bist 35.
Ja.
Wie sieht's aus? Also ich hätte voll gerne so eine größere Frauenklicke, die aus einer Mischung daraus besteht. Also, dass man sowohl schöne Momente erlebt, Dinge unternimmt, Events hat, aber auch über alle Themen offen und ehrlich sprechen kann und alle sich gegenseitig supporten und unterstützen und kein Neid oder Eifersucht entsteht und auch mal alle zusammen was machen können, aber auch irgendwie jeder einzeln. Also einfach so eine schöne Gemeinschaft.
Ja. Was ist der erste Schritt, um dem entgegenzugehen?
Auch Initiative, was ich anfangs sagte, dass ich mich oft eben auch eher ansprechen lasse oder Kontakt suchen lasse. Das kann man machen, aber führt sicherlich nicht so schnell zum Ziel, wie als wenn ich auch mal die Initiative ergreifen würde und nicht darauf warte, angesprochen zu werden. Mhm. Und ja, ich dann eben auch aktiv mal frage, ob man was macht oder so.
Mhm. Gibt es eine, die dich besonders interessiert?
Ja.
Cool.
Also ich habe zumindest jemanden vor Augen, ja.
Mhm. Cool. Wie würde das aussehen? Wo befindet sich diese Frau? Auch im Fitnessstudio?
Ja, oder ich nehme, glaube ich, noch ein besseres Beispiel von einer Arbeit, aber eine, mit der ich nicht direkt zusammenarbeite, sondern die arbeitet in einer anderen Abteilung. Aber wir haben schon mal 1-2 Sätze zusammengesprochen. Das ist dann.
Damit sie vielleicht zum 33. Geburtstag dazu gehören könnte, nur um das zu prüfen. Eine Frau, mit der du dich wohlfühlst. Was könntest du machen, um das rauszufinden?
Erstmal für mich die Interessen abklopfen, ob das so grob übereinstimmt und einfach, ob dieser Vibe da ist, wenn man zusammen spricht und ob eben auch das Interesse irgendwie dann an meiner Person auch da ist.
Mhm. Kannst du dir vorstellen, dir das richtig vorzunehmen, sie mal wie in so ein Laborexperiment einzuschließen, ohne dass wir sie jetzt darüber informieren von Anfang an, sondern so wie so eine Abmachung, die wir treffen, dass du auf sie zugehst und das mal ansprichst. Ah, hi, wie geht's dir? Was machst du? Wollen wir mal was unternehmen?
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Was ich mir noch gut vorstellen kann, ist, dass wir auch was aus dieser Folge ziehen wollen und ihr vielleicht auch als Zuhörer, Zuhörerin. Es ist Zeit für unseren feministischen Alltagshack. Die Übung, die ihr alle mal nachmachen könnt, wenn es um die übergeordnete Frage geht, wie stoppe ich toxische Weiblichkeit? Wie finde ich mein Rudel?
Feminismus to go.
Also, Sonja, die Frage, die kam ja eigentlich von Svenja, und zwar, wie kann ich dieser Schwesternschaft entgegengehen? Und ich möchte, dass wir, wenn wir alle, die uns hier zuhören, jetzt ganz konkret eine Aktion uns überlegen, erstmal identifizieren eines Lebensbereichs, in dem du Schwesternschaft, in dem du es vermisst, und dann eine Aktion, um dem konkret entgegenzugehen. Also Svenja hat sich vorgenommen, ihre Kollegin anzusprechen, abzuklopfen, ob die Interessen zueinander passen und da wie so ein Angebot sozusagen anzusprechen.
Habe ich schon eine Idee.
Erzähl. Lebensbereich?
Lebensbereich, Freizeit, Sport. Da, um auch mal bei Svenja anzudocken, weil ich ja so viel Sport mache, Fahrrad fahre, Rennrad fahre, nur mit Männern.
Aha.
Und letztens war auch tatsächlich der Fall, dass mich eine Frau angeschrieben hat auf Insta, weil die mich beim Training erkannt hat, gesehen hat und so. Und da habe ich jetzt nämlich schon so gedacht, wie geil wäre das eigentlich, wenn man mal zusammenfahren könnte. Und der habe ich dann jetzt auch geschrieben, dann lass uns doch mal zusammenfahren. Eben auch genau aus diesem, ich hatte so den Gedanken, ja, da vergleicht man sich dann vielleicht doch mehr, weil man so auf einem Leistungslevel ist und dann ist es nur Konkurrenz. Aber habe ich gedacht, nee, ich will auch mal mit Frauen fahren. Ist das sowas, was du meinst?
Ja, total, auch gerade, weil du dieses Konkurrenz...
Schwesternschaft mit offenen Armen entgegenfahren.
Genau. Ich finde es ganz schön. Wir fahren ja auch immer Fahrrad, auch in einem jetzt auch gemischten Kreis. Aber das hat wirklich auch Potenzial, weil man ja zusammen auch so eine Herausforderung nimmt und das erklimmt und auch immer auf die, bin ich meistens die Letzte im Bunde, dann Acht geben muss und sich so eine ganz schöne Gruppendynamik ergibt. Also richtig schönes Beispiel. Und
was,
jetzt
was könnte man noch für Beispiele machen in anderen Lebensbereichen? Bei Sport ist mir jetzt nur spontan eingefallen, das Erste.
Zum Beispiel mit der neuen Freundin des Ex-Mannes einen Kaffee trinken gehen.
Mit der neuen Freundin? Das ist schon krass, advanced, ne? Das ist schon ein bisschen härtere. Also eigentlich gucken, in welchen Bereichen habe ich zu wenig Frauen in meinem Leben?
Ich gebe euch einen Lebensbereich-Rat in die Shownotes, den könnt ihr euch eins aussuchen. Und da mal ganz konkret eine Aktion ausformulieren, gibt es eine Vorlage in den Shownotes als PDF, um zu schauen, mit welcher konkreten Aktion du Schwesternschaft einladen kannst.
Da bin ich jetzt gespannt auf Svenjas Fazit.
Ich habe mir auch vorgenommen, im Fitnessstudio einfach dieses blöde Muster aufzubrechen, nicht zu grüßen. Also, dass ich einfach mal selber auch mit so einer freundlicheren Haltung in die Umkleide gehe, auch wenn ich vielleicht Kopfhörer dran habe, aber trotzdem mal lächle und grüße. Weil darüber kann ja auch schon irgendwas entstehen, wenn vielleicht denkt die andere Person, über die ich jetzt gerade hier sage, dass die immer so grießcremig guckt, vielleicht denkt die auch, boah, die Svenja guckt ja immer so grießcremig und grüßt nicht. Und da könnte man das ja auch schon aufbrechen.
Ja, das ist doch schön. Ja, was nimmst du heute mit? Wessen wirst du dir so gewahr?
Also das ich diese Erfahrung auf jeden Fall hinter mir lassen muss und diese Angst vor Ablehnung, die ich dadurch habe, dass die irgendwie auch total unbegründet ist, weil eine fremde Person bleibt eine fremde Person. Im besten Fall kommt man irgendwie ins Gespräch und versteht sich und daraus entsteht irgendwas, aber wenn nicht, dann nicht. Also ich weiß gar nicht, wovor ich da immer so Angst habe, irgendwie ins Gespräch zu gehen und so unsicher im ersten Kontakt mit anderen Frauen zu sein. Also brauche ich ja gar nicht haben. Ja, und dass ich echt nochmal gucken muss, in welchen Freundschaften geht es mir gut und in welchen nicht und wofür mache ich das? Und ich meine, ich kann auch im schlimmsten Fall alleine auf irgendein Event gehen. Also das nehme ich nochmal mit, dass ich echt keine Freundschaften weiterverfolgen sollte, wo ich mich nicht gut fühle, nur um welche zu haben.
Ja, danke dir.
Ja, danke.
(lacht) Das klingt nach einem Konzept der radikalen Freundlichkeit. Also in der Umkleidekabine einfach mal grüßen, vielleicht auch Dankbarkeit ausdrücken, wenn jemand die Handelbank freimacht oder so. Ja, so Vorurteile stoppen auch. Also weil ich denke mal, Freundlichkeit kommt irgendwie immer zurück. Und das vielleicht noch als Nachsatz. Bei aller Bedeutung jetzt, die Freundschaften haben, ist es ja auch gut, das Alleinsein zu kultivieren. Also sich selbst auszuhalten, ist für mich zum Beispiel persönlich auch eine feministische Ressource, weil ich bin nicht angewiesen auf jede Art von Freundschaft oder jede Art von Beziehung. Ja, die Wahlfreiheit, ne? Also was mir gut tut, das pflege ich, was nicht, beende ich. Wie ist es bei dir? Du lebst ja in deinem Rudel sogar.
Ja, ich finde es auch ganz wichtig und ich denke, eine Freundin von mir sagt immer ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, also die sagt, Männer kommen, Männer gehen. Und da geht es darum, das ist ja wirklich so, dass auch diese Lebensbegleitung durch Freundinnen oder die Wahlfamilie, es können ja natürlich auch Männer sein, dass die oft länger hält als Liebesbeziehung. Und deshalb ja, lohnt es sich da auch Zeit, wir hatten es ja, es lohnt sich richtig für die eigene Gesundheit, für die emotionale und für die körperliche Gesundheit, Zeit und Liebe in diese Freundinnenschaften zu investieren. Nicht jetzt so utilitaristisch, sondern einfach, weil ich glaube, ich hätte nur so ein halb so schönes Leben. Ich bin richtig dankbar für die Freundinnen in meinem Leben.
Ich freue mich richtig, ich habe in 2 Wochen schon wieder ein Mädelswochenende, da freue ich mich schon wie Bolle drauf. Und passend zur Rudelbildung empfehlen wir euch auch noch einen Podcast, und zwar Bergfreundinnen vom Bayerischen Rundfunk. Das ist ein Podcast über das Leben in und die Liebe zu den Bergen. Und die 3 Hosts, Katharina, nochmal Katharina und Antonia, die diskutieren so Fragen wie, wie kriegt man mehr Selbstvertrauen am Berg? Wie schaffe ich es nachhaltig, Berg zu steigen? Und wie ist es eigentlich mit der Menstruation, wenn ich unterwegs bin? Sie sprechen sich gegenseitig Mut zu, halten einander und schöpfen am Gipfel neue Kraft für die nächste Tour und eigentlich fürs ganze Leben, also wie du das auch beschreibst. Diesen Podcast findet ihr wie uns auch in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das war's mit euren Alltagsfeministinnen für heute. Worum geht's beim nächsten Mal?
Ja, in 2 Wochen wieder um Care-Arbeit und Familienleben, aber unter besonderen Voraussetzungen. Jana ist Mutter einer Tochter mit Trisomie 21, also dem Down-Syndrom. Und was sie dabei erlebt, hat sie zur überzeugten Feministin gemacht.
Dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter, gebt uns Sternchen und Herzchen.
Ja, und schickt diese Folge einer,
einer Person, guten Freundin vielleicht,
die ihr eure Schwester oder Komplizin nennen mögt. Also, ganz liebe Grüße und bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von RBB Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapata. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Sabine Dressler. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.